Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Piratensender Powerplay, die tatsächlich die vorletzte vor unserer kleinen Sommerpause hier schon mal anzukündigen. Samira, warum schaust du so euphorisch?
Ich war gerade einfach so im Modus, mich direkt jetzt in diese Folge mit dir reinzustürzen.
Toll. Hallo Samira.
Hi Friedemann. Das ist das Einatmen. Kurz, du musst mal Violinisten, nicht, dass ich uns mit Violinisten vergleichen würde, aber du musst mal Violinisten beim Spielen, beim Konzert zuschauen. Die atmen immer kurz ein und dann fangen die an zu spielen. Und das war gerade das Gefühl.
Aber wir sind schon Virtuosen von irgendwas.
In unseren Köpfen auf jeden Fall.
In diesem kleinen Piratensender sind wir die erste und zweite Geige.
Oh, das ist schön. Das finde ich, da bin ich sofort bei dir.
Menschen da draußen, die, Entschuldigung, aber das will ich jetzt noch rausgeben, die professionell Geige spielen, können ja vielleicht uns schreiben, ob es wirklich eine bewusste Atemtechnik gibt beim Geigen.
Ja sehr also, gerne. Ich würde es dankend annehmen und hoffen, dass ich dadurch alles verbessere, was ich mache im Leben, durch die Geigen-Atemtechnik.
Ich habe jetzt auch nochmal tiefer eingeatmet, weil jetzt geht die Folge wirklich los. Worüber reden wir denn heute nicht?
Wir sprechen heute nicht über entlaufene Löwinnen bzw. Wildschweine. Es wird heiß diskutiert, um was für ein Tier es sich handelt. Ich tippe einfach auf Ziege.
Für mich ist es ein Flughund, der nicht mehr fliegen kann und jetzt herumkrabbelt. Ich fand sehr viele lustige Dinge dazu im Internet.
Es war eines der lustigen Momente im Internet, das stimmt.
Ja, also ich kann zum Beispiel die Seite Berlin Club Memes auf Instagram auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es auch auf Twitter gibt, empfehlen. Da wurde die Löwin als zugezogene Party-Queen dargestellt, die jetzt auf der Suche nach Gästelistenplätze und Ketamin ist. Und damit finde ich, ist es auch genug gesagt.
Es wäre schön, wenn mehr Löwen dann zuziehen würden und dann eine eigene Löwengentrifizierung aktivieren würden.
Ja,
und
dann steigen die Mietpreise im Park.
Ja, und auch gibt da mehr Fleischangebote plötzlich, überall so Fleischcafés und so.
Es gibt so Kaffee mit Fleischsoße statt Milch. Naja, lassen wir das. Wir wollten ja nicht drüber sprechen. Worüber sprechen wir dann?
Wir sprechen anlässlich des Vorschlags von Thorsten Frey, CDU-Politiker Thorsten Frey, über die Abschaffung des individuellen Rechts auf Antrag eines Asyls, darüber, was es eigentlich bedeutet, Asylrecht zu beantragen, was Migration bedeutet und was eigentlich los ist in der Union, dass so ein Vorschlag jetzt in der Sommerzeit platziert wird.
Mhm. Sommer, es gibt nicht mehr das Sommerloch, sondern den Sommerabgrund. Ja. Sommerloch klingt so harmlos, es ist eher der Sommer Grand Canyon. Und du hast, glaube ich, Eva von Renekers neues Buch schon gelesen, was sich unter anderem eben auch genau mit dieser Frage beschäftigt. Wer darf eigentlich wo sein und wie regeln wir das und warum? Und dann sprechen wir, glaube ich, am Ende noch darüber, dass ich ausnahmsweise, es steht jetzt 1:47 in unserer kleinen Kinorangliste, ausnahmsweise habe ich meinen wichtigen Film vor dir gesehen.
Damn you.
Yes. Und zwar Oppenheimer von Christopher Nolan und der hat ja durchaus ein großes politisches Thema und ich werde eine Kurzrezension abgeben und mal schauen, ob sie mit dir etwas anstellt und du ihn dann nicht mehr sehen willst oder vielleicht unbedingt sehen willst.
Okay, ich bin gespannt. Dann bin ich jetzt noch gespannt auf deine Rezension. Kommen wir erstmal von der Atombombe zurück zum schwarzen Sommerloch. CDU-Politiker Thorsten Frey hatte in der FAZ einen abwegigen Vorschlag in Form eines Gastbeitrages veröffentlicht, wo er sich dafür ausspricht, das individuelle Asylrecht abzuschaffen. Er würde natürlich sagen, ersetzen zu wollen. Er argumentiert hierbei mit einem behaupteten Humanismus, muss ich an dieser Stelle sagen, weil er, das ist seine Prämisse zumindest, von der dieser Text auch startet. Und ein Zitat, was ich für relevant und diskutierenswert halte, ist von Frey in einem Text gewesen folgende. Wir gestalten unser Asylrecht als Individualrecht aus und sind zugleich nicht bereit, den Anspruch in unbegrenztem Umfang einzulösen, der daraus resultiert. Seine Idee ist oder seine Arbeitshypothese ist, dass so wie das aktuelle Asylrecht gestaltet ist, müsste rein theoretisch in einer hypothetischen Welt Deutschland 35 Millionen afghanische geflohene Menschen aufnehmen, wenn es seinen eigenen Maßstäben bzw. seiner eigenen rechtlichen Grundlage seiner Flüchtlingspolitik gerecht werden wollen würde. Mhm. Und das finde ich auch, wie gesagt, keinen falschen Gedanken oder falschen Gedankengang. Die Konsequenz, die daraus erfolgt, ist einfach nur nicht korrekt. Man könnte auch sagen, Ehrlicherweise, solange die Union beispielsweise keine sichereren Fluchtrouten unterstützt und ermöglicht oder einen Familiennachzug mitfordert und stattdessen einen Beschnitt des aktuellen Asylrechts fordert, ist die Argumentation, die eben behauptet, humanistische Argumentation von Thorsten Frey an der Stelle, dann ein wenig unehrlich beziehungsweise zumindest nicht in allen Implikationen zu Ende gedacht. Und jetzt aber ganz abgesehen von den ethischen Implikationen, die das darstellen würde, das individuelle Asylrecht abzuschaffen und auch mal kurz die Geschichtsvergessenheit, die mit diesem Vorstoß offenbart wird, außen vor gelassen, da kommen wir gleich zu, warum dieses Gesetz in erster Hand überhaupt von den europäischen Staaten oder diese Grundlage, diese Vorstellung, dass es ein Anrecht auf eine individuelle Betrachtung von einer Forderung nach Asyl geben muss, warum die europäischen Staaten und auch Deutschland sich eben darauf geeinigt hatten. Mhm. Das mal kurz außen vor gelassen, auch schlicht in der juristischen Umsetzbarkeit ist das ein Phantasma. Also die Realisierung dieses Vorstoßes stünde im Konflikt mit den Genfer Flüchtlingskonventionen, mit den europäischen Menschenrechtskonventionen, mit der EU-Grundrechtscharta. Man müsste das deutsche Grundgesetz ändern und dafür wiederum eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag bekommen. Und hinzu käme, dass man das Grundgesetz auf empfindliche Art und Weise insofern verändern würde, dass auch das Bundesgerichtshof in Karlsruhe wiederum das Ganze abwatschen würde. Dementsprechend rein rechtlich, also jetzt unabhängig von der Ethik und unabhängig von der Geschichte, der Historie, die hinter dieser Logik und hinter dieser Form des Asylrechts, so wie wir es in Deutschland haben, steht, ist es auch einfach nicht realisierbar. Und deswegen war ich, glaube ich, am meisten verwundert oder irritiert über diesen Vorstoß. Nicht ideologisch, weil ich von der Union jetzt nicht großartig anderes erwartet habe, um ehrlich zu sein, sondern die reine Praktikabilität, zumal er ja Anwalt ist und das ja alles natürlich wissen muss oder sicherlich weiß, weshalb natürlich auch der Verdacht aufkommen muss, zwangsläufig, dass es sich hier eben um eine populistische Wolte handelt oder eben ein Versuch, sich da nochmal zu profilieren und da irgendwie, weiß ich nicht, der AfD ein Konkurrenzangebot entgegenzustellen. Wie siehst du das?
Ich wollte gerade sagen, du hast es schon eigentlich perfekt zusammengefasst. Vielleicht gehen wir in die einzelnen Punkte nochmal so ein bisschen tiefer rein. Der diskursive Kontext besteht ja darin, dass bis Mai, glaube ich, 2023, also inklusive Mai, die Zahlen jetzt publik wurden, wie viele Menschen eben in Deutschland angekommen sind und auf die eine oder andere Art eben einen Asylantrag stellen oder die zum Beispiel also Geflüchtete aus der Ukraine müssen diesen Antrag gar nicht stellen, weil die werden sofort in einem beschleunigten Verfahren akzeptiert und so weiter, kriegen Bleiberecht. Jedenfalls entwickeln sich die Zahlen dahin, dass wahrscheinlich am Ende des Jahres, wenn man das hochrechnet, wieder relativ viele Menschen gekommen sind, über 200.000, was so in den letzten Jahren, ich glaube letztes Jahr war es auch schon knapp über 200.000, aber in den Jahren davor, seit 2015, 16, wo es eben so enorm viele waren, sind es vergleichsweise relativ hohe Zahlen. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt auch deswegen, und weil ja einfach wie es jetzt geregelt ist, inklusive den vielen Toten auf dem Mittelmeer, absolut nicht in Ordnung ist, nicht zufriedenstellend geregelt ist, hat ja die EU versucht, einen Kompromiss zu finden und dieses gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, war ja schon mal Thema in den letzten Wochen. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD hat da ja am Ende zugestimmt, obwohl da ein paar sehr, sehr kritische Punkte darin sind, die eigentlich auch schon auf europäischer Ebene das Asyl- und Geflüchtetenrecht aushebeln oder deutlich verschärfen. Unter anderem eben diese geplanten Asylverfahren an den EU-Außengrenzen ist ja was sehr viele Leute kritisch sehen, inklusive auch viele Menschen, viele Grünen-Politiker in der Ampel. So, und gleichzeitig sind diese AfD-Umfragewerte sehr hoch gegangen, wo man natürlich jetzt wieder diskutieren kann, woran liegt das genau? Das ist ein bisschen eine andere Diskussion, die wir hier auch schon geführt haben. Ich glaube viel eher als an das Migrationsthema, an generelle Unzufriedenheit mit der Ampel, die sich einfach bei allen Themen nicht als besonders, sagen wir mal, einfach verlässlich erwiesen hat, weil einfach viel hin und her, viel Streit innerhalb der Koalition, viele Dinge, die wieder zurückgenommen werden, die dann doch nicht vor der Sommerpause verabschiedet werden und so weiter und so fort. Also irgendwo in einer gewissen Ableitung kann man ja verstehen, dass viele Leute gerade unzufrieden sind, generell mit dem, wie Politik in Deutschland gemacht wird und auftritt. So. Und aus diesem Kontext heraus kann man aber natürlich bei der CDU auf auf den Gedanken kommen, jetzt hat die AfD in Umfragen 18-20%, diese Sonneberg-Sache, so, wir müssen ihnen jetzt rechts das Wasser abgraben. Also, obwohl natürlich dieser Vorschlag auch laut allen ExpertInnen, von denen ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, überhaupt nicht geeignet ist, die Zahlen runterzuschauen, beziehungsweise man würde ganz andere Probleme schaffen, wie zum Beispiel, was ich enorm unterbelichtet finde, eine Kriminalisierung von ganz, ganz vielen Menschen und eine Schaffung mitunter von einem riesigen Problem illegaler Migration, siehe in den USA, je mehr ich verschärfe, desto mehr werden Leute einen Weg jenseits der Gesetze suchen, desto mehr riskiere ich, dass ich eine ganze Schicht schaffe im Land von Leuten, die keine Papiere haben, die nicht arbeiten dürfen, die sich an den Behörden vorbeidrücken, ein ganz neues, sozusagen rechtloses Prekariat, was keinem auch noch so, wie soll ich sagen, patriotisch eingestellten Konservativen gefallen kann. Also irgendein Migrationsverschleiß ist, glaube ich, genannt, bei Kopfschmerzen den Kopf abschneiden, hat noch nie so richtig gut funktioniert. Gleichzeitig hat die EU-Kommission ja vor wenigen Tagen ein Abkommen mit Tunesien unterzeichnet, um eben diese Fluchtbewegungen über das Mittelmeer einzuschränken. Und jetzt weiß man aber auch nicht seit gestern, dass Tunesien einen sehr fragwürdigen Umgang mit Geflüchteten hat. Und deswegen sind solche Vereinbarungen, solche Migrationsabkommen, wie sie auch viele Experten auch oft fordern, auch umstritten. Also niemand hat jetzt gerade eine richtig gute Lösung für das Problem. Interessant finde ich jetzt an dieser CDU-Argumentation, und Thorsten Frey ist kein Hinterbänkler, der auf sich aufmerksam machen will, sondern der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, also schon jemand Wichtiges. Und zweitens hat Friedrich Merz ihn, glaube ich, auch direkt unterstützt. Hat gesagt, ja, das ist schon ein guter Vorschlag. Also diese Argumentation ist im Kern, wenn ich sie richtig verstehe, quantitativ pragmatisch. Also sie sagt ja, ein Staat wie Deutschland kann so und so viel leisten, so und so viele Menschen aufnehmen, welche Größe dann, also welche Zahl man da auch immer dran schreibt. Ich glaube, da würden die Meinungen auch auseinandergehen. Und dann ist das ja so eine Boot ist voll Metapher und alles, wenn das drüber hinausgeht, was es jetzt vielleicht droht zu tun für die CDU, dann müssen wir das grundsätzlich an dieses Recht. Und da geht es auch einfach um Geld. Es gab ja auch den Streit, wie immer, zwischen den Kommunen und Bund und Ländern. So, wer bezahlt es eigentlich? Also wer kann eigentlich diese Geflüchteten dann auch überhaupt versorgen? Und du hast es ja schon angesprochen, die grundsätzlichen juristischen, völkerrechtlichen, grundgesetzlichen Regelungen, die Asylrecht verankern und auf die man sich immer wieder bezieht, die ja auch ab und zu reformiert werden, die haben überhaupt nichts mit einer Quantität zu tun. Da steht nicht, ein Staat soll aufnehmen, so viel er kann, oder ein Staat soll so und so viele Millionen, Milliarden im Jahr für AsylbewerberInnen ausgeben, oder ein Staat soll alle 5 Jahre entscheiden, was jetzt das Kontingent ist. Das steht da nicht drin, sondern es ist ein Recht, deswegen heißt es auch Individualrecht, von dem Individuum ausgedacht, was sich auf einer Flucht befindet, was sich bewegen will. Und deswegen empfinde ich diese CDU-Position so auf einer falschen Ebene auch angesiedelt. Also die sich ja nicht damit beschäftigt, wo kommt dieses Recht her, wie du schon gesagt hast, was ist die historische Genese, also das moderne Asylrecht, über das wir immer sprechen, hat vor allem 2, 3 wichtige Punkte erfahren nach dem Zweiten Weltkrieg in Reaktion auf die katastrophalen Zustände hinsichtlich der Geflüchteten, die vor Nazi-Deutschland zum Beispiel ausreisen mussten, die in die USA wollten oder sonst wohin. Als es eben kein solches Asylrecht gab, mit was ihnen das erleichtert hätte, da haben wir ja auch schon manchmal drüber gesprochen, über Stoffe, die das auch verhandeln, wie zum Beispiel Transit von Anne Segers oder den entsprechenden Film von Christian Petzold von vor 4, 5 Jahren über genau diese Situation in Marseille oder die Netflix-Serie Transatlantic. Also das ist ja auch gewissermaßen in ein kollektives Gedächtnis eingesickert, dass sich das nicht wiederholen darf. Dass Menschen, die vor Krieg und Verfolgung und Völkermord fliehen, dass man denen eine juristisch super solide Möglichkeit geben muss. Und daraus ist ja dann entstanden, ich glaube 49, eben auch die 48 die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und dann 49 wurde das dann im Grundgesetz der BRD wie der DDR festgeschrieben. Und dann gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter. Also gibt es einen ganzen Apparat, der daraufhin aufgebaut wurde. Das finde ich schon interessant, dass bei der CDU wohl keiner daran gedacht hat, dass der Auslöser für all das Deutschland war im Kern. So, und dass zweitens ja auch Das C im Namen dieser Partei, CDU, steht ja für christlich. Und wenn, ich meine, das ist immer so trivial daran zu erinnern, aber ich glaube, ein urchristlicher Wert ist ja, Menschen in Not zu helfen, egal wo, wie viele es sind oder wo ich gerade stehe. Darum geht es ja nicht, sondern ich gebe ihnen was ab und ich biete ihnen Schutz. Es gibt ja auch sogenannte Kirchenasyl, das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wirklich ein urchristlicher Wert. Das heißt, ich glaube, Katrin Prien von der CDU hat es auch gesagt, ja, das ist irgendwie historisch, kulturell so gewachsen, ist aber auch in der heutigen Zeit dysfunktional, dieses Recht. Das ist wirklich, weil du gesagt hast, geschichtsvergessen, das ist auch so selbstvergessen. Weil wenn es eine Berechtigung für eine deutsche christliche Partei gibt, also eine demokratische, wie es ja auch im Namen steht, oder auch bei der CSU, soziale, deutsche, christliche Partei, dann ist die Verpflichtung, die ethische Verpflichtung, Menschen in Not zu helfen, muss ja Kern erstmal voranstehen, Kern sein aller Überlegungen. Und dann ist die Frage, wie machen wir das am besten? Nicht andersrum. So, wie machen wir das am besten und helfen wir dann oder nicht, weil es uns gerade in den Kram passt? Und dann gab es ja in den 90ern, so, das ist der zweite wichtige Punkt, glaube ich, in der historischen Genese, gewisse Einschränkungen des Asylrechts unter tatsächlich einer CDU-Regierung, Helmut Kohl, weil damals sind die Zahlen einfach sehr gestiegen. Und in Deutschland gab es eine große Migrationsdebatte und es gab rechtsextreme Ausschreitungen. Und man könnte sagen, unter diesem Druck, in diesem Kontext wurde das Asylrecht verschärft oder verwässert. Trotzdem besteht es bis heute noch. Der zweite für Deutschland wichtige Punkt ist dann eben 2015, 2016, wo man es angepasst hat, weil einfach die Institutionen geächtzt haben unter diesem enormen Andrang, der natürlich auch erklärbar war, an dem man wie immer auch nicht so ganz unschuldig war. Und wenn man das nimmt, wie porös diese Forderung aus historisch-kulturellen, juristischen Gründen ist und wie du schon gesagt hast, wie absolut unmöglich sie umzusetzen ist, weil Deutschland oder die EU müsste zum Beispiel geschlossen aus der Genfer Flüchtlingskonvention austreten. Ja. Also eine der ganz großen bindenden völkerrechtlichen Abkommen oder aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir müssten in Grundgesetzartikel 16a, der eben seit den 90ern das alles fasst, müssten wir eigentlich komplett umschreiben oder abschaffen. Also wenn man das beides zusammennimmt, dann ist es ein mittelgut getarntes trojanisches Pferd und in seinem Bauch sitzt einfach Rechtspopulismus und das Fischen am rechten Rand. So langweilig die Diagnose auch irgendwie ist, weil sie wiederholt sich alle paar Wochen oder Monate mit dieser CDU. Und deswegen würde ich die Frage zurückspielen an dich. Ist das jetzt einfach nur ein weiterer Beweis dafür, dass unter Friedrich Merz diese CDU anscheinend, wie er sagt, zur Alternative für Deutschland, aber mit Substanz werden will, Klammer auf. Und dieser Vorschlag hat überhaupt gar keine Substanz, Klammer zu.
Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass Jens Spahn ja schon die
Der auch noch.
Das ist etwas länger her, aber bei Lanz hat er ja die Neudefinition des Geflüchteten indirekt gefordert. Und da sind wir ja dann schon im Kern dessen, was die CDU, CSU nutzen möchte, um eben sich irgendwie rechtsrückenderweise anzugleichen oder eben einem bestimmten Klientel anzupassen, nämlich das Rangehen an zivilisatorische Grundsätze, auf die wir uns ja ethisch und auch historisch gewachsen, wie du es auch gerade nachgezeichnet hast, geeinigt haben. Und ich glaube, das ist eben das Schockierende. Also nicht nur der Rechtspopulismus, der eine bestimmte Sprache, eine Rhetorik hat, aber sich gleichzeitig durch so eine gewisse Leere der Aussagen und Substanzlosigkeit auszeichnet, sondern an dieser Stelle wirklich an ganz grundsätzliche Dinge dessen, was die deutsche Gesellschaft beschlossen hat, beziehungsweise deutsche Regierungen beschlossen haben und worauf man sich als Gesellschaftsvertrag geeinigt hat. Und das hat mich noch so ein bisschen entrückt. Und deswegen fand ich das fast noch gefährlicher als den in Anführungszeichen sehr transparent wahrnehmbaren rechtspopulistischen Ruck, der dann in so Kulturkrieg-Debatten wahrzunehmen ist, wenn es jetzt um Gender geht. Sondern nicht, dass ich die Sachen gegeneinander ausspielen will, aber wir haben auf der einen Seite so den billigen Rechtspopulismus mithilfe eines immer wieder falsch bemühten Kulturkrieges. Und dann haben wir aber noch diese Stufe, das buchstäbliche Aufkündigen wollen der Genfer Flüchtlingskonventionen. So, das ist next level. Also das ist nochmal eine ganz eigene Form von Nutzung quasi des Populismus auch als rhetorisches und ästhetisches und politisches Instrument in der Kommunikation, aber eben auch schon ein Spiel mit zivilisatorischen Brüchen. Und ich habe bezüglich des Populismus, weil ich mich nochmal auseinandersetzen wollte mit der Definition dessen, was sie genau ist. Es wird ja eben sehr viel politikwissenschaftlich und auch philosophisch versucht zu ergründen, was eigentlich dieser Populismus ist, von dem viele sprechen. Und ich hatte einen Text von Ernesto Laclau nochmal in die Hände bekommen, den ich vor einiger Zeit gelesen hatte. Und er hatte ein sehr interessantes Konzept dessen, was er leere Signifikanten nennt. Stick with me. Das macht gleich alles, das ergibt gleich alles Sinn.
Unbedingt. Dazu sind wir doch hier.
Okay. Also er hat sich, wie andere Theoretiker auch versucht, dem Populismus zu nähern. Und er bezeichnete als eines der Faktoren von populistischer Rhetorik und Populismus in der Politik der Einsatz von leeren Signifikanten. Das sind Grundelemente, die politisch geäußerte Forderungen meinen, die aber an sich keinen festen Inhalt haben. Also beim Aussprechen schon ein Bewusstsein darüber haben, dass sie inhaltsleer sind. Ich mache es gleich konkret. Wenn beispielsweise jemand in Reaktion auf negative Nachrichten, sagen wir mal, Schwimmbäder oder Kommunen haben zu viel Probleme und Sorgen aus finanziellen Gründen, wenn in Reaktion darauf jemand nach mehr Ordnung oder nach mehr Kontrolle ruft, dann geht es bei dem Wort Ordnung nicht um eine tatsächliche soziale Umsetzbarkeit oder ein tatsächlich Finden einer Lösung für dieses Problem, was hier behauptet wird, da zu sein, sondern es geht um das Präsentieren einer negativen Definition des Wortes Ordnung. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, wir brauchen mehr Ordnung, sage ich eigentlich, wir leben gerade in einer Welt der Unordnung. Wenn ich sage, wir brauchen mehr Kontrolle, dann ist die Aussage natürlich, wir sind gerade in einer Situation absoluter Unkontrolle oder Kontrolllosigkeit, Verzeihung. Das bedeutet, du kannst deine politischen Aussagen, ich fordere Gerechtigkeit, ich fordere XY, benutzen, um eine Wirklichkeit zu behaupten, die schlimmer ist, als sie tatsächlich gerade ist, um eine Wählerschaft zu mobilisieren. Und da sind wir dann eben beim rechtspopulistischen Ruck. Zu denken, dass die Situation gerade so schlimm ist, dass es notwendig ist, dich einzusetzen für die Lösung dieser politischen Probleme. Und das ist die Quintessenz von populistischem Sprechen. Und das fand ich interessant als Konzept, weil wenn du das einmal als Schablone anwendest, leere Signifikanten, das Wort Gerechtigkeit, das Wort Ordnung, das Wort Sicherheit, das Wort Freiheit, hat keine Bedeutung in der politischen Kommunikation. Es geht nur darum, eine Klage zu tarnen als Wirklichkeitsbeschreibung zur Mobilisierung von Menschen. Dann hörst du plötzlich politische Sätze eben ganz anders. Und dann liest sich zum Beispiel ein Text von Thorsten Frey ganz anders. Und um zu deiner Eingangsfrage zurückzukehren, es ist Rechtspopulismus, es ist substanzlos, aber es ist substanzlos by design und es weiß um seine eigene Leere. Es ist ein Konstrukt bestehend rein aus leeren Signifikanten.
Das ist interessant, ja. Es trifft so ein bisschen Robert Habecks Beobachtung, über die wir auch gesprochen haben, auch wenn ich es jetzt nicht weiter durchgedacht habe, die Verbindung, aber ich glaube, er sprach von der Fetischisierung, das Wort, das ich letztes Mal schon nicht aussprechen konnte, eines Problems, in dem man behauptet, es wäre ganz, ganz schlimm und wir müssen mit der Axt ganz tief ansetzen, weil sonst kriegen wir es nicht irgendwie geregelt. Und dadurch macht man natürlich einen Kompromiss oder einen Mittelweg was Geschmeidiges, versucht man zu verunmöglichen, schon diskursiv. Also deswegen bin ich so angesprochen auf Frau Prinz, es ist dysfunktional. Mhm. Also dysfunktional ist schon mal ein Begriff aus anderen Sphären. Also ich kenne es vor allem auch aus dem Psychologischen zum Beispiel, ne? Dysfunktionale Beziehung oder ein dysfunktionaler Selbstwert oder wie auch immer. Das klingt schon so, dysfunktional heißt, da ist was kaputt und deswegen man kann es auch nicht so richtig reparieren, sondern man muss ganz tief an die Wurzel dessen gehen, was wir ja schon besprochen haben, was nicht so richtig funktioniert. Und gleichzeitig hat ja Daniel Günther in Auseinandersetzung mit Friedrich Merz, also der Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und einer der wichtigeren Leute in der CDU, hat ja in der Auseinandersetzung mit Friedrich Merz neulich gefordert, man solle den Leuten keinen Scheiß erzählen. Mhm. Das ist jetzt seine Diktion. Und ich finde, dieser Vorstoß von Thorsten Frey ist exakt die Definition von Scheiß erzählen den Leuten. Es wird so ein Vorschlag, der kann so nicht umgesetzt werden. Er wird nicht das bringen, wozu er da ist. Er normalisiert eine Extremposition und das ist die weitere Verschärfung eines Grund- und Menschenrechts auf Kosten der ärmsten Schwestern auf dieser Welt. Er ist implizit zumindest trägt da einen Rassismus in sich, weil da schon drin steht, manche Leute mit einer gewissen Hautfarbe und einem gewissen kulturellen Hintergrund aus gewissen Ländern, die nehmen wir und die anderen nicht. Wenn von den anderen nur so und so viel kommen, dann ist es zu viel. Es ist eine Entmenschlichung, weil man nur noch auf Zahlen schaut und nicht mehr auf die wahren Fluchtgründe und auf die Verhältnisse, in denen die Menschen leben. Man kümmert sich wieder mal nicht um die eigene Verantwortung daran, dass die Menschen überhaupt in so schlechten Verhältnissen leben, in einem Krieg sind und deswegen fliehen müssen. Es ist so eine Selbstgerechtigkeit, so zu tun, als hätte man so eine Bank und da wollen die ganze Zeit Leute sich Geld leihen und da wird aber erstmal auf Kreditfähigkeit überprüft und wenn wir nicht mehr genug, also wenn wir kein Geld mehr haben, können wir auch keinen Kredit mehr verleihen. So funktioniert Staatlichkeit ja auch nicht und Interstaatlichkeit und ein humanistischer Staat. Insofern, ja, leere Signifikanten, finde ich. Ich finde, da in der CDU laufen sehr viele leere Signifikanten auch.
Ja, und das Perfide ist, dass er das ja mit unter der behaupteten humanistischen Herangehensweise macht. Das ist ja, also das ist ja der größte Bullshit-Modus. Er sagt ja nicht, es ist alles ganz schlimm, sondern er sagt, wir müssen das humanistischer machen. Und deswegen hier mein Vorschlag mit den Kontingenten und kennt eben dabei, dass das Scheitern genau dieses Bezugs auf Kontingente ja in erster Hand zur Existenz dieser Notwendigkeit der Gesetze geführt hat. Ich bin auch hellhörig geworden bei deiner Beschreibung nochmal eben des rassistischen Kerns, weil natürlich eine Unterscheidung von Geflüchteten in verschiedenen Nutzbarkeitsklassen sozusagen in einer neoliberalen Logik gedacht und in einer rechten Logik gedacht erfolgt. Das finde ich interessant. Das ist mir zumindest seit 2015 aufgefallen, dass die ganze Zeit darum gerungen wird, verschiedene Definitionen, politische Definitionen eines geflohenen, eines geflüchteten Menschen neu zu etablieren und zu verfeinern. Was absurd ist in der Grundsache, weil natürlich jeder Mensch das Recht hat, zu fliehen, um aus einer für ihn lebensbedrohlichen, ihn schadenden Situation rauszukommen. Und sich eben eine europäische Gemeinschaft auf dieses Recht auf Asyl und das Recht, dass jemand, dem es schlecht geht und der fliehen muss und möchte, das Recht hat, Asyl zu beantragen in einem Land, geeinigt haben. Und glaubst du, der CDU könnte es mit einer, oder der Union oder Rechtskonservativen könnte es mit einer länger gehenden Kommunikation, die weiterhin in diese Richtung geht, irgendwann tatsächlich schaffen zu etablieren, einen klaren definitorischen Unterschied herzustellen zwischen Geflüchteten, die in ihrer Logik nützlich sind für ein Land und Geflüchteten, die in ihrer Logik ausgewiesen werden müssen. Glaubst du, wenn diese Rhetorik weitergeht, wird eine Situation irgendwann entstehen, wo wir wirklich offen und nicht nur verdeckt, wie es jetzt gerade der Fall ist, sondern offen zwischen Geflüchteten erster Klasse und Geflüchteten zweiter Klasse unterscheiden?
Ich bin vielleicht nicht der wachsamste Beobachter dieses Diskurses, aber ich finde, die gibt es schon. Die wird immer wieder gestellt. Also es wird ja sehr offen über Fachkräftemangel und Zuzug entsprechender, nützlicher Menschen aus dem Ausland gesprochen. Ich finde, da sind wir schon. Und damit das nicht wirklich einziges Ordnungsprinzip unserer Rechtspraxis wird, also dass man sagt, man entscheidet nicht nur aufgrund der Nützlichkeit, wer bleiben darf, wer nicht. Genau dafür gibt es ja ein Asylrecht. Und genau dafür sind ja gewisse Rechte in einem tieferen Rechtstext, in einem grundlegenden Rechtstext eingeschrieben, damit ein Mensch, wenn er kommt und der Staat würde sagen, was kannst du denn? Zeig mal deine Zeugnisse. Darüber entscheiden wir, dass er sagen kann, kann er schon meine Zeugnisse zeigen. Aber ich habe auch das Recht hier, nur aufgrund von Prüfungen meiner Not, nicht meines Nutzens, hier einen Antrag zu stellen. Und über den wird dann entschieden. Und ich finde, auf der tagespolitischen oder realpolitischen, da trifft das Wort, glaube ich, ausnahmsweise, auf der realpolitischen Ebene sind wir da schon längst. Und auch eine SPD diskutiert schon längst in diesen Kategorien. Deswegen ist, glaube ich, diese Rhetorik, die hat schon längst verfangen. Und ich glaube auch tatsächlich, ohne jetzt zu viel Wertungen da reinzubringen, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland genauso über Geflüchtete denken. Mhm. Also in zwei Kategorien. Sind sie gefährlich auf irgendeine Art und sind sie nützlich? Und danach wird entschieden. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Ich glaube, wenn du einen Volksentscheid machen würdest, im richtigen, falschen Moment, dann würde es, glaube ich, sehr düster werden, was die rechtliche Regelung von Migration angeht. weil viele Leute, glaube ich, immer grundsätzlich das Gefühl haben, mir geht es ja auch nicht so richtig gut, wenn jetzt noch andere Leute kommen, denen es schlechter geht, dann geht es mir schlechter. Was ja eine Logik ist, die so meistens, allermeistens nicht zutrifft. Und wenn sie zutreffe, müsste man auch damit irgendwie umgehen. Mhm. Aber du hast, glaube ich, ein Buch gelesen oder zumindest angeschaut, was hier sehr, sehr gut passt, von einer Autorin, die wir sehr mögen.
Es gibt zwei Bücher, die ich empfehlen wollte im Zuge der Überlegungen. Und ich glaube, das eine liest sich wie eine Fortsetzung des anderen. Es ist das erste Buch. Wir hatten es schon in der Premium-Ausgabe besprochen, aber man kann es nicht oft genug empfehlen. Die Philosophie der Migration von Donatella di Cesare, wo sie mit Hilfe von Hannah Arendt und Kant und Heidegger versucht, ein zeitgemäßes Denken über Migranten, Migration, Mobilität und das Fliehen. Und sie stellte sehr schön fest in ihrem Buch, dass eben der Migrant, also nicht der Geflüchtete, sondern einfach die Person, die sich über Grenzen hinweg bewegen muss, im Grunde immer die konstitutive Diskrepanz der gedachten, behaupteten Sicherheitsordnung von souveränen Staaten philosophisch zumindest herausfordert, aber demaskiert, wo die politische Bigotterie da ist. Also wie wir es jetzt gerade aktuell mit Europa haben, welches mit der EU haben, welches eben die Grenzen verstärken will und dann nochmal unsere Diskussion in Deutschland und genau das, was du beschrieben hast, was in den Köpfen der Menschen ja noch dazu kommt. Und man kann es eben daran festmachen, dass bei jeder Gelegenheit eine Lanze für allgemeingültige Menschenrechte gebrochen werden sollen, aber in der Praxis haben wir eben eine Türsteher-Situation, die neu ankommenden Menschen einfach de facto staatliche Rechte verweigern wollen und eben keinen Einlass in die VIP-Bereiche der nationalen Separis sozusagen gewähren wollen. Und das Bemerkenswerte an ihrem Buch, die Philosophie der Migration, ist, dass sie eben aus der Perspektive eines migrierenden Menschen schreibt, nicht weil sie diese Perspektive einnimmt, sondern die philosophische Diskussionsperspektive, also als Startpunkt für ein philosophisches Denken über, was es bedeutet, fliehen zu müssen, was es bedeutet, nicht dort bleiben zu können, wo man eigentlich bleiben möchte, weil das vielleicht die eigene Heimat ist, und da kommen wir gleich zu Eva von Redeker, sondern was es bedeutet, gezwungen zu sein, aufgrund der äußeren Umstände, aufgrund von unverschuldeten Umständen wie Armut, Hunger, Krieg, Klima, nicht die Möglichkeit haben, bleiben zu dürfen, wo er ist, sondern gezwungenermaßen irgendwo hin zu wollen, um überleben zu können und dort dann aber eben behandelt zu werden wie ein Nichtmensch, also nicht ein Individuum. Und das ist tatsächlich als perspektivischer Shift neu in allen Texten, philosophischen Texten, die sich mit dem Geflüchtetsein auseinandersetzen. Als einziges anderes Beispiel fällt mir natürlich nur Hannah Arendts We Refugees ein, die eben auch diese Perspektive argumentativ dann einnimmt. Und deswegen sehr, 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 sehr tolles Buch, sehr zu empfehlen, um nochmal zu verstehen, welche Denkfehler wir auch auf nationaler Ebene haben, nach wie vor eben auch in so Logiken wie Grenzen zu denken insgesamt und überhaupt Logiken des Fremden zu denken. Du hast auch richtigerweise eben die soziologische Konstante genannt, dass Menschen das Gefühl haben, dass eine Abwertung des eigenen Wohlstandes erfolgen könnte oder der eigenen Lebenssituation erfolgen könnte, sobald etwas als Fremdgelabeltes, jemand Externes hinzukommt. Das ist tatsächlich soziologisch gut gemessen worden, dass es diese Konstante gibt bei Menschen. Und dass das aber natürlich auf einem Denken beruht, was nach wie vor ein Wir und Ihr und ein Unsers und das Fremde und das Andere konstituiert. Und aktuell rausgekommen ist das sehr schöne Buch von Eva von Redeker. Und das ist die Freiheit des Bleibendürfens, eins größer aufgezogen. Der Schwerpunkt ist gar nicht mal die Mobilität oder eben Themen zur Migration oder Themen des Fliehens, sondern insgesamt die Frage, warum wir Freiheit nach wie vor räumlich denken, aber eine Zeitachse hierbei nicht reindenken. Und sie versuchte nämlich, einen Gegensatz herzustellen zur Bewegungsfreiheit, wie Hobbes sie beispielsweise beschrieben hat. Denn sie hat festgestellt, beim Nachdenken über die Freiheit und die Art, wie wir immer über Freiheit nachdenken, dass immer eine örtliche, räumliche Komponente mit reinkommt. Aber die ist zeitlich begrenzt. Das heißt, man sagt immer, ich bin in dem Moment in meiner Freiheit, beispielsweise meiner Bewegungsfreiheit, eingeschränkt, wenn Klimakleber mir den Weg versperren. So, das ist eine räumliche Einschränkung oder während der Pandemie, Lockdown. So, ich bin jetzt in meiner Freiheit eingeschränkt. Das ist eine räumliche Wahrnehmung von Freiheit. aber es denkt die Zeitspanne nicht mit. Und sie versuchte tatsächlich Freiheit als ein temporales Konzept zu denken. Das heißt, sie bietet verschiedene Zeitlichkeiten an, die Freiheit schaffen können, die aber eben nicht räumlich begrenzt sind, sondern auf einer Zeitebene stattfinden. Und Grundlage dafür ist erstmal das Feststellen können und dürfen, dass man irgendwo bleiben kann, ohne weg zu müssen. Die Freiheit, erstmal an einem Ort fixiert bleiben zu können, weil die Umstände erlauben, dass es einem gut geht dort, dass man happy ist, dass man zufrieden ist, dass man Essen hat, dass alle Grundbedürfnisse versorgt sind. Und auf Grundlage dieses Privilegs, was wir eben im globalen Norden, westlichen Nationen eben vermehrt haben, fängt sie dann an, Freiheit als eben nicht räumliches Modell zu denken, sondern als zeitliches Modell. Und ich will nur kurz ein Zitat von ihr aus dem Buch vorlesen und dann wird, glaube ich, klarer, wie ich das meine. Weil es ist auch anspruchsvoll in der Abfolge der Argumente, aber es ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Die Umstellung, sich Freiheit selbst als Zeit vorzustellen, vollzieht sich nicht leicht. Sie ist keine bloße gedankliche Operation. Sie berührt all unsere Impulse und Interessen. Freie Fahrt voraus! Das Gefühl kennt man. Aber was spüren wir, wenn wir Bleibefreiheit haben? Es ist wie ein Aufatmen. Die Bleibefreiheit gewährt ein unverhofftes, intensives Empfinden unbedrohter Lebendigkeit. Dieses Empfinden verdankt sich der erfolgten Vergewisserung, dass der eigene Aufenthaltsort offenbar wirklich kein Gefängnis ist. Anders als bei der Bewegungsfreiheit ist der Anfangspunkt der Bleibefreiheit damit auch der Endpunkt der Unfreiheit. Denn bloße Bewegungsfreiheit hat den Haken, dass sie die Unfreiheit eigentlich bestehen lässt. Man ist dann nur selbst woanders. Im Extremfall braucht man die anhaltenden Missstände sogar als Kontrast, um sich seiner eigenen Befreiung wieder und wieder zu versichern. Das degradiert auch die errungene Freiheit, den Ort, an dem eine andere Luft weht, zu einer bloß komparativen Größe. Und wenn man das einmal einsickern lässt und sich auch auf ihre Zeitlichkeiten einlässt, die sie eben als Freiheit definiert, also die Zeit, Dinge neu anfangen zu können, die Zeit, Dinge zu füllen mit Sinnhaftigkeit und auch die Feststellung, dass in Bezug auf das Klima wir unsere Freiheit dadurch gemindert haben, dass wir unsere Erde unbewohnbarer gemacht haben. Wenn man das alles so einsickern lässt, dann bekommt man plötzlich ein ganz neues Verständnis dessen, was eigentlich fehldiskutiert wird in all unseren Auseinandersetzungen politischer und gesellschaftspolitischer Natur in Deutschland in Bezug auf Freiheit im Allgemeinen, aber eben auch in Bezug auf Migration und Asylpolitik. Und deswegen große Empfehlung eben Donatella di Cesare, Philosophie der Migration und Eva von Rieteker, Bleibefreiheit. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, weil es ist anspruchsvoll.
Es ist verständlich, es hat ganz viel in mir ausgelöst. Das erste Stichwort, was mir einfällt, ist eine Privilegienblindheit, finde ich immer so, das ist so ein starkes Wort und das trifft es auch eigentlich nicht. Aber eine, vielleicht kann man sagen, wenn man weit genug oben auf der Bedürfnispyramide ist, dann sieht man gar nicht mehr die Stufen, die man schon erklommen hat. Wie zum Beispiel diese Bleibefreiheit, dieses Aufatmen. Da müssen wir irgendwann nochmal länger darüber reden, weil ich erstmal reflektieren müsste. Dieses Bleiben dürfen haben, glaube ich, Menschen, die in Frieden, Wohlstand und Sicherheit und Freiheit geboren wurden, die kennen das Gefühl ja nicht. Also so aktiv. So dieses, hier darf ich jetzt bleiben. Die kennen das aus dem Urlaub. Weil man dann ist man nach 12 Stunden Autofahrt endlich an der Côte d'Azur angekommen und sagt, okay, hier ist jetzt das Ferienhaus und das ist irgendwie ganz gut. Also die kennen das aus Konsum, als Luxus. Und dass man herstellt, weil man irgendwo was erleben will oder an einen schönen Ort will. Aber das so im Alltag, einfach biografisch, existenziell, kennt jemand wie ich ja das ja kaum. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer nachzuvollziehen, was ja immer im Kern dieser Debatten auch steckt. Wie fühlt sich jemand, der dieses Gefühl noch nie hatte? Also hier möchte ich bleiben und hier darf ich auch bleiben auf unbestimmte Zeit. Und der zum ersten Mal Pläne schmieden kann, zum Beispiel jetzt mal ganz praktisch gedacht, der sagen kann, ich richte mich hier ein, ich suche mir hier Freunde, ich suche mir hier Beziehungen, ich suche mir hier eine Zukunft. Diese zeitliche Unfreiheit habe ich nie gekannt. Dass ich dachte, okay, aber wo bin ich denn eigentlich morgen? Ich war morgen immer da, wo ich sein wollte. Also das war einfach mein Privileg. Aber bevor ich jetzt hier noch mehr halbgare Gedanken dazu reinwerfe, werde die Bücher sowieso lesen. Insofern können wir darüber nochmal wann anders sprechen. Weil die nächste Migrationsdebatte auf die eine oder andere Art kommt bestimmt.
Ja, und an dieser Stelle, alles, was du gerade beschrieben hast, würde ich auch echt explizit nochmal verknüpfen mit dem sehr wichtigen Essay von Hannah Arendt, Wir Flüchtlinge, welches wir auch in den Shownotes verlinken.
Unbedingt. Ich war gestern im Kino.
Ich hasse dich jetzt schon dafür, dass du gestern im Kino warst.
Ich werde dich jetzt ein bisschen neidisch machen. Ja. Und wenn ihr euch jetzt wundert, dass wir jetzt schon über zwei Bücher gesprochen haben und jetzt noch über einen Film, das machen wir jetzt in Zukunft öfters, dass wir natürlich immer noch mindestens ein aktuelles politisches Thema beharken, aber versuchen dazu oder auch nicht dazu so ein bisschen Empfehlungen und Diskussionen über Kulturprodukte zu schaffen, weil die uns einfach auch sehr, sehr, sehr interessieren und weil in ganz vielen Dingen ja auch ganz viel auch wiederum für das aktuelle politische Geschehen steckt. Und in diesem Fall ist es auch ein Film, der jetzt viel erwartet wurde. Nein, ich war nicht in Barbie, das mache ich jetzt die nächsten Tage noch. Sondern in Oppenheimer, der natürlich mit der Erfindung und dem Test der Atombombe in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs in den USA, in der Wüste von New Mexico, bei Los Alamos, genau ein Thema bespricht, was jetzt nicht auch ohne zum Beispiel wieder so eine Atomkriegsangst ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, auch ohne das wäre es, glaube ich, einfach ein Film und ein Thema so groß, so wichtig, das ist immer aktuell. Also dazu braucht man eigentlich keinen Anlass. Und vor allem, wenn dieser Biopic, könnte man sagen, also diese filmische Biografie des sogenannten Vaters der Atombombe namens Oppenheimer, J. Robert Oppenheimer, ein Physiker, wenn das dann auch noch gemacht ist von Christopher Nolan, einem der wahrscheinlich wichtigsten RegisseurInnen dieser Zeit, der zuletzt Dunkirk gemacht hat, ein Kriegsfilm, Tenet. Und Film, wo wir uns nicht so ganz einig waren, davor Inception, also der hat Arrival hat er gemacht? Nee. Interstellar, nee. Entschuldigung, ja. Arrival war Denis Villeneuve, genau. Interstellar, also ein paar einfach, also für mich zumindest ein paar der wichtigsten Filme der letzten 10, 15 Jahre, finde ich wahrscheinlich auch. So, da kommt alles zusammen. Dann castet er Cillian Murphy als Hauptdarsteller für Oppenheimer, so eines der Gesichter gerade des internationalen Films. Man kennt ihn aus Peaky Blinders, der aber lange gewartet hat auf seine erste richtig, richtig große Hauptrolle von diesem Kaliber. Und man fühlt sich irgendwie so, die Zeit ist reif und der auch unheimlich ähnlich sieht dem Oppenheimer, den man von Bildern und Aufnahmen von damals kennt. Naja, jedenfalls also, der Tisch war gedeckt für ein Kinoereignis im besten Sinne. Ich habe auch echt seit langem mal wieder so vor 3 Wochen Karten gekauft, weil ich ihn unbedingt am 20. Juli sehen wollte. Mhm. Das Kino war auch bis auf den letzten Platz besetzt und es war eine sehr gute Atmosphäre. Und dann muss man zuerst dazu sagen, dass der Film 3 Stunden lang geht. Da fragt man sich natürlich, wird es zwischendurch langweilig? Kriege ich Rückenschmerzen? Oder trägt das? Und ich würde mal sagen, ich fange mal quasi mit dem allerletzten Fazit an. Ich würde sagen, jeder Mensch sozusagen auf dieser Welt, auf jeden Fall in den Gesellschaften, die irgendwie im entferntesten Sinne was mit Atombombe, Atomenergie zu tun haben, also in Deutschland auf jeden Fall, sollten diesen Film sehen. Mhm. Weil dieser Abwurf der Atombombe letztlich durch die Amerikaner über Hiroshima und Nagasaki in Japan gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ist natürlich so eine historische, politische Zäsur. Und was daraus erwachsen ist, darüber haben wir ja auch schon viel gesprochen im Podcast, könnte man jetzt auch wieder lange sprechen. Vor allem, ob sozusagen der Zweck, den die Amerikaner damit erreichen wollten, ein schnelles Ende des Krieges, der damals schon nach der deutschen Kapitulation nur noch gegen Japan lief. Erstens das als kurzfristiges militärisches Ziel und zweitens eine Befriedung der gesamten Welt durch diese ultimative Waffe, die aber niemand einsetzen will und dadurch ein Schaffen von einem Frieden, den die Menschheit bis dahin noch nicht kannte. Ob das so aufgegangen ist und zu welchem Preis? Und ob das deswegen in Ordnung war. Und diese große Menschheitsfrage verdichtet sich ja in der Figur von Oppenheimer, der ursächlich dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt diese Bombe gibt, mhm. weil er sofort sagt, als Jude und als Linker, der zum Beispiel den spanischen Bürgerkrieg gegen das Franco-Regime unterstützt hat, ganz aktiv, sagt er sofort, ich will da mitarbeiten. Also es gibt in seiner Biografie keine lange Abwägung. Er sagt, meine Leute werden da in Lager verfrachtet. Ich halte den Krieg für den Faschismus für übergeordnet wichtig. Wir müssen den gewinnen. Ich bin bereit, als Physiker alles dafür zu tun. Ich schaffe diese Bombe. Wie sie eingesetzt wird, müssen andere entscheiden. So, also das ist die erste, sozusagen die erste moralische Frage. Ich würde sogar sagen, es ist ein moralisches Dilemma, ist, was darf Wissenschaft? Darf Wissenschaft solche Macht erschaffen, wie zum Beispiel in Form der Atombombe? Wir haben es jetzt gerade wieder mit der KI-Diskussion zum Beispiel. Und wem sollte sie diese Macht dann überantworten? Und in diesem Frage ist ganz klar, weil die USA sind in einem Krieg, in dem sie ja auch wirklich hunderttausende Soldaten verloren haben, obwohl sie selber nicht unbedingt, also dann schon durch im U-Boot-Krieg, aber erstmal nicht unmittelbar bedroht waren, aber sie sind in den Krieg eingetreten, wie auch schon im Ersten Weltkrieg, um auf der richtigen Seite zu stehen und die Demokratie an sich zu beschützen und ihre demokratischen Alliierten zu beschützen, wie Frankreich und vor allem Großbritannien. So. Und diesen Krieg mussten und wollten sie unbedingt gewinnen. Mhm. Das muss man ja schon im Kontext der Zeit sehen, dass es ja Momente gab, in denen es aussah, als hätte der Faschismus, als hätte die Achse Deutschland, Italien, Japan wirklich eine Chance, diesen Weltkrieg zu gewinnen und große Teile der Welt zu unterjochen in ein menschenfeindliches, rassistisches, mörderisches Regime. So. Und aus diesem historischen Kontext heraus haben natürlich Leute wie Oppenheimer, hat auch eine amerikanische Öffentlichkeit gesagt, whatever it takes, wenn wir dann eine super gefährliche, ambivalente Wunderwaffe schaffen müssen, dann tun wir es, vor allem, sonst tun es die anderen. Mhm. Man hatte ja sichere Hinweise darauf, dass Deutschland, die deutschen Forscher, vor allem in Gestalt von Werner Heisenberg, auch auf dem Pfad zur Atombombe waren, wenn es auch nicht ganz klar ist bis heute, wie schnell hätten sie gehabt und haben diese Forscher nicht vielleicht sogar diese Entwicklung intern sabotiert. Da gibt es einen anderen tollen Stoff, Heller als 1000 Sonnen heißt der, der den Weg der Physiker beschreibt, die in den 20er Jahren in der Weimarer Republik, vor allem in Göttingen, das war damals die wichtigste Universität der Welt für diese Forschung, sich in Göttingen kennengelernt haben, wo auch übrigens Oppenheimer kurz war, wo dann die deutschen Juden teilweise emigriert sind und dann eben auch geholfen haben, die Atombombe in den USA zu bauen. Und manche deutsche Forscher, wie zum Beispiel Werner Heisenberg, sind in Deutschland geblieben und haben für die Nazis geforscht. Und man weiß bis heute nicht, wie konsequent sie wirklich geforscht haben oder ob sie schon gemerkt haben, dass sie eine Waffe schaffen, die in den falschen Händen liegt. Anyway, Oppenheimer war in den USA, war also wild entschlossen, hat dieses Manhattan Project, wie es genannt wurde, in der Wüste von New Mexico gestartet. Und das ist natürlich die Hauptstory des Films. Und die zweite Story ist, wie wurde nach dem Krieg mit diesem Held, diesem Amerikanischen, umgegangen? Mit dem Vater der Atombombe, der auf dem Time Magazine war und der einer der beliebtesten Figuren in den USA war. Und, das wird mehrmals im Film zumindest so gesetzt, der bekannteste Wissenschaftler der Welt. Mhm. Und der respektierteste, weil er eben eine unfassbare Leistung, eine wissenschaftliche, organisatorische Leistung erschaffen hat für das, in Anführungszeichen, richtige Ziel aus der Sicht der USA und mit der Konsequenz tatsächlich, dass Japan dann auch kapituliert hat unter dem Eindruck dieser zwei Atombombenabwürfe und dieser hunderttausende zivile Tote. Und der Realisierung, dieser Krieg ist verloren und wir könnten ihn nur mit unfassbaren Kosten weiterführen. Und die Amerikaner sind auch gewillt, die Atombombe weiter einzusetzen und unser Land wirklich in Schutt und Asche zu bomben. So. Und was ich interessant finde, was ich eine sehr ambivalente Frage auch finde, was danach passiert ist, weil es auch im Film sehr viel darum geht, muss man jetzt noch die Wasserstoffbombe entwickeln? Gibt es noch eine größere Superwaffe? Was ist mit der Neutronenbombe? Was ist mit den Sowjets? Sind jetzt die Sowjets unsere neuen Feinde? Wie weit sind die? Was muss ein Oppenheimer als Held jetzt der Regierung empfehlen? Es geht sehr viel darum, dass er da wohl auch seine Meinung geändert und gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter, wir haben die Atombombe, das muss sozusagen reichen an Abschreckung. Mhm. Und wir brauchen jetzt Abrüstungsgespräche statt neuer Entwicklung. Und da war er aber nicht, damit hat er sich nicht ganz durchsetzen können, hat versucht, seinen Einfluss geltend zu machen. Also eben genau auch diese Spirale, die sich natürlich immer weiter dreht. Und dann die Frage, wäre der Kalte Krieg anders verlaufen ohne die Atombombe, mit anderen Atombomben? Und man muss ja aus heutiger Sicht schon sagen, was ich interessant finde, weil der Film ist sehr derzeitig, sehr in dieser Gegenwart verhaftet, im Zweiten Weltkrieg und dann kurz danach, McCarthy-Ära in den USA, wo dann auch Oppenheimer unter die Räder gerät und so weiter. Also diese akute Kriegs- und Nachkriegszeit. Aus heutiger Sicht könnte man ja durchaus argumentieren, dass die Rechnung von Oppenheimer aufgegangen ist. Er sagt im Film einmal, diese Bombe ist die erste Bombe, die Frieden schaffen wird. Ein Frieden, den die Menschheit nicht gekannt hat, auf Jahrzehnte, weil niemand sie einsetzen will und es deswegen dieses Gleichgewicht des Schreckens ist. Und sein Kollege und Kontrahent, Teller heißt er, glaube ich, sagt, bis jemand eine größere Bombe baut. Mhm. Und bis heute ist ja, obwohl vielleicht sogar größere Bomben gebaut wurden, dieser atomare Frieden gesichert geblieben. Weil diese Abschreckung ja funktioniert und diese Verabredung, wir setzen sie alle nicht ein und deswegen eskalieren die Kriege nicht mehr bis zum Äußersten, weil dann wäre die Welt zerstört. Ich will es gar nicht bewerten, aber empirisch funktioniert es auf eine Art. Jetzt kann man sagen, da spielen andere Faktoren eine größere Rolle oder ohne Bomben wäre es noch besser. Aber wir haben ja gerade wieder in den letzten Monaten und Jahren gesehen, dass selbst ein Wladimir Putin, so böse und skrupellos und so verblendet er sein mag, diese Bombe nicht einsetzt, weil die atomare Abschreckung funktioniert. Deswegen muss man natürlich auch so einen Film, der sehr über diese Jahre, sich um diese Jahre dreht und an manchen Stellen auch, wie ich finde, nicht gelungen ist dadurch, dazu gleich mehr, auch eben durch diese Brille sehen. Und ihr merkt schon, wenn man so lange dafür reden muss, um einen Film anzukündigen, ohne über den Film zu reden, dann ist dieser Kontext einfach so sehr wichtig. Und jetzt noch zwei Sätze zum Film selber. Er hat natürlich, dafür steht Christopher Nolan, große Bilder. Er versucht sehr viel Story reinzupacken, weil es eben sehr viel auch um die Intrigen gegen Oppenheimer später geht, um die Beziehung zwischen den Wissenschaftlern, um die Beziehung dann in die Politik hinein. Er hat leider viel zu viel Musik. Er ist sehr dramatisiert in der Musik. Er hat leider viel zu viele Stars zwischendurch. Also ich habe zum Beispiel Gary Oldman als Präsident Truman gar nicht erkannt, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe, dass jetzt noch so ein Schwergewicht aufläuft. Und ich habe hinterher auch die Leute, die mit mir im Kino waren, veräppelt, weil ich gesagt habe, habt ihr Morgan Freeman gesehen? Also echt, wo war der? Ich so, er hat gar nicht mitgespielt. Aber man würde es glauben, dass am Ende noch Elvis Presley sozusagen aus dem Grab steigt und dann irgendwie mitspielt. Also es ist ein bisschen zu viel, zu überbesetzt. Es sind ein paar magische Momente in der Inszenierung, wo sich Realitätsebenen verschieben, wo wir sehen, wie Oppenheimer denkt, wie er die Welt sieht, wie er auch verflucht ist, fast verfolgt von diesen Visionen der atomaren Spaltung. Später wird er natürlich verfolgt von Visionen dieser Bombe, was er den Menschen in Japan angetan hat. Die bleiben mir aber zu wenig. Im Bauchteil im zweiten Akt ist es eigentlich fast ein Courtroom-Drama. Es ist viel Politik, viel Männer, rauchende Männer in Dreiteilern, die darüber diskutieren, welche rauchenden Männer jetzt integer sind und wer nicht. Dadurch ist es natürlich vermutlich sehr nah an der Realität und basiert auch offenbar auf einem sehr, sehr gut recherchierten Sachbuch. Und es ist auch irgendwie 3 Stunden lang spannend und es wird dem Thema gerecht und es wirkt auch noch nach. Und Cillian Murphy ist sicherlich der Richtige für diese Rolle. Ich glaube trotzdem, da wäre mehr drin gewesen in einer eher assoziativen Erzählweise dieser moralischen Dilemmata, dieser Abgründe, dieser Schuld, die Oppenheimer auch empfunden haben muss. Er redet darüber, aber wir sehen sie auch, aber sie kommt mir noch zu kurz. Diese Metaebene, sollte der Mensch überhaupt diese Macht haben? Was macht das mit Menschen, wenn sie an dieser Macht forschen? Das fehlt mir ein bisschen. Und großer Kritikpunkte, ich habe es schon angedeutet, nur Männer. Die eine Frau mit Text ist meistens halbnackt. Und ist sozusagen die erotische Muse auf eine Art von Oppenheimer. Und die andere, seine Frau und Mutter seiner Kinder, ist in jeder Szene entweder sehr, sehr wütend und wirft Gläser an die Wand, also die Furie, oder verheult, weil sie ist sehr, sehr traurig über das, was passiert. Und das muss man Christopher Nolan nach Tenet, wo es mein größter Kritikpunkt war, dass die einzige Frau, die darin spielt, eigentlich nur eine Beute ist, wie in ganz, ganz alten Stoffen. Das muss man ihm wirklich anheften, dass selbst wenn er historisch sehr getreu sein wollte und das spielen nun mal in diesen Kreisen der Physiker und in der Politik 99% Männer eine Rolle, das war damals so, trotzdem hätte man sich Gedanken machen müssen, wie man den Stoff so erzählt, dass man nicht das Gefühl hat, Christopher Nolan weiß nicht, was eine Frau ist.
Es gab einen sehr, sehr schönen Satz in der letzten Staffel von Succession. Ich sage den Kontext gar nicht. Es geht nur darum, dass Schiff die Tochter über ihren Vater dann sagen wird, he couldn't fit the concept of a woman, of a whole woman in his head. Er konnte keine ganze Frau in seinen Kopf reinpacken. Das hat nicht reingepasst. Und mit diesem Satz denke ich wirklich sehr oft jetzt bei Inszenierungen, ob das dem Regisseur nicht auch so passiert ist oder dem Drehbuchautor, dass einfach gar nicht die Fähigkeit da war, eine ganze Frau, eine dreidimensionale Frau überhaupt korrekt in einen Kopf reinzupacken. Aber als erzählende Affe, der ich bin und der sich nicht nur natürlich für alle gegenwartsdiagnostischen Bezüge und gesellschaftspolitischen Verhandlungen, die du gerade beschrieben und benannt hast, interessiert, sondern auch für die Form und die Strukturen. Eine abwegige Frage. Ich habe ja die Theorie, dass Nolan der ja riesiger Architekturfan ist, das oft eben auch in Filmen thematisiert und es ist auch Teil seiner Ästhetik. Man sieht, dass da jemand ist, der ein Gefühl für Designs und Architektur hat. Seine Filme auf architektonischen oder auf formalen Modellen basiert. Und meine Behauptung ist, dass zum Beispiel Inception ist klassisch die Matroschka, das ist leicht. Interstellar ist ein Tesserakt, also es ist gleichermaßen quasi das Thema des Films, aber eben auch die Form des Films, die ineinander gehende, permanente, loophafte Verschachtelung. Memento habe ich als eine Art horizontalen Paternoster so im Kopf. Das sind quasi so jede Emotionsepisode oder jede Informationsepisode wird nach hinten weitergeschoben und dann ersetzt durch eine vorhergehende. Deswegen habe ich in meinem Kopf so eine Art Paternoster, aber eben einmal horizontal hingelegt. Prestige, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja, natürlich.
Verzeihung.
Einer der besten Filme aller Zeiten.
Prestige ist ein klassischer Kreuzknoten. Also wenn man sich die Struktur und die Verknüpfung der beiden Zauberer anschaut und ihre Handlungen, dann ist das einfach wie so ein Kreuzknoten aufgebaut. Und Tenet ist natürlich eine in Zangenbewegung quantenverschränkte Möbiusschleife mit der Form einer palindromischen Escher-Treppe, klar.
Klar, jetzt natürlich. An dich die Frage. Danke, Samira, dass du das nochmal erfahren durfte.
Die Frage an dich, welche Form würdest du Oppenheimer zuschreiben?
Ich glaube, Oppenheimer ist ein Hamsterrad. Ganz spontane Assoziation. Ich sag dir auch, warum. Wir sind im ersten Akt. Oppenheimers Biografie wird so ein bisschen erzählt, weil er sitzt vor einem Untersuchungsausschuss. Ich werde nicht spoilern, das weiß man. Er erzählt aus verschiedenen Zukünften, aber vor allem von diesem Untersuchungsausschuss, darüber, wie er als junger Mann, als junger Student eigentlich angefangen hat. Und das fühlt sich an wie ein, was bisher geschah. Durch Schnitte, durch Tempo, durch Szenen, vor allem auch durch die, wie gesagt, mir etwas überdramatisierte Musik, die mir in fast jeder Szene sagt, jetzt passiert etwas sehr, sehr Wichtiges und Dramatisches, du musst aufpassen. Und die mir auch fast ein bisschen zu actionfilmig war, dafür, dass es ja wirklich kein Actionfilm ist. Passiert keine Action, keine Kampfszene oder so. Es gibt keine Gewalt in dem Sinne. Und deswegen habe ich von Anfang an das Gefühl, Oppenheimer läuft und läuft, aber er läuft auf etwas zu, was er nicht erreichen kann oder will. Wie ein Hamster in einem Hamsterrad. Und das Tempo des Films zieht dann nochmal an nach, würde ich sagen, 30 Minuten oder 40 Minuten, weil dann ist so ein bisschen Inciting Incident. Das Angebot scheint auf, an diesem Manhattan Project zu arbeiten, was uns natürlich in den zweiten Akt bringt. Und dadurch verschärft sich das Tempo. Das heißt, der Hamster rennt schneller, weil jetzt hat er endlich Traktion, wo er vorher noch so fast eine verkrachte Existenz ist, weil er als Physiker nicht so richtig durchsteckt und der Einzige ist, der über Quantenphysik irgendwie forscht und lehrt. Aber dann schneller, die Füße greifen ins Rad, aber er rennt ja auf ein Ziel hin, was wir ja auch schon auf einer narrativen Ebene als Zuschauer schon wissen, dass es klappt. Wir wissen ja, die Atombombentests waren erfolgreich und am Ende wird die Atombombe erfolgreich in Anführungsstrichen abgeworfen. Das heißt, auch die politisch-militärische Dimension dessen geht auch auf. Es kann keine Überraschung in der Story geben. Und deswegen fühlt es sich an wie ein Rad, in dem diese Hauptfigur läuft und die auch viel Energie produziert und die uns auch die Hauptfigur näher bringt und die auch viele gute Szenen ermöglicht. Und am Ende gibt es so einen Moment mit Albert Einstein, der immer wieder so am Rand auftaucht. Und ich kann es jetzt nicht ganz erklären, weil es wäre wirklich gespoilert, aber wir verstehen, dass jemand wie Oppenheimer an keinem Ziel ankommen kann, weil ihm niemand dieses Ziel erlaubt. Und weil, glaube ich, die Folge dieses moralischen Dilemmas ist, der Wissenschaft an sich, schaffe ich diese Macht und riskiere, dass sie in falsche Hände gerät oder dass die richtigen Hände das Falsche damit machen oder halte ich mich raus und muss mich deswegen zum Beispiel unterlassener Hilfeleistung verantwortlich fühlen Oder ich muss mich verantwortlich fühlen, wenn andere es machen und dann gerät es in die falschen Hände, weil dann hätte ich ja noch mehr Kontrolle gehabt, wenn ich es selber mache. Und das ist ja wirklich ein Dilemma, weil es gibt keine gute Option. Beides kann sehr, sehr schief gehen und ist schon oft schief gegangen. Mhm. Aus diesem Dilemma zeigt ihm Einstein, gibt es keinen Ausweg, weil die anderen dir keinen Ausweg lassen. In dem Moment, wo zum Beispiel ein Politiker, der nachher die Entscheidung treffen muss, das ist auch ein sehr starker Moment mit Präsident Truman gegen Ende, der ihm nochmal klar macht, wer hier eigentlich die Macht hat. In dem Moment, wo die Politik fragt, könnte die Bombe bauen und bis wann, bist du als Wissenschaftler schon in diesem Hamsterrad?
Diese Antwort gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt freue ich mich wirklich außerordentlich auf den Film. Und worauf
ich mich wiederum
noch mehr freue, ist, mit dir auf Tour gehen zu dürfen.
Ja, vielleicht habt ihr es noch nicht gehört, weil ihr die letzten zwei Folgen nicht gehört habt und auch sonst hinterm Mond gelebt habt, was uns angeht. Aber wir gehen auf Tour. Wir sagen jetzt nicht nochmal alle Daten. Ihr könnt über piratensenderpowerplay.com die Daten erspüren, erfragen und dann auch direkt Tickets kaufen. Der Vorverkauf läuft. Der läuft sehr gut. Vielen Dank, die alle schon an alle, die gekauft haben und auch vor allem dazu gepostet haben. Das ist wirklich berührend, wenn Leute dann ihre Tickets oder ihre QR-Codes oder so auf Instagram posten, dann fühle ich mich ganz kurz doch wie der Rockstar, der ich vielleicht eines früheren Tages mal werden wollte. Macht weiter damit. Es freut uns jetzt schon. Wir freuen uns krass, ab 1.11., ist das richtig? Ja, ab 1.11. dann auf Tour zu sein in vielen, vielen Städten, unter anderem Dortmund, Köln, Hamburg, Frankfurt, Bremen, Stuttgart, Berlin und so weiter. Könnt ihr alles selber googeln im Zweifelsfall und wir sehen uns dort.
Wir sehen uns dort. Wir werden die Form von einem Herz haben. Von einem Herz. Wir werden wie so,
ja,
weil wir über Form sprachen.
Ein pulsierendes, blutpumpendes Herz. Seltsamste Metapher aller Zeiten. Vielen Dank dafür, Samira El-Wazil. Und damit ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!